Der Köder. Felsen, Büsche. Wo konnten sie versteckt sein?
Wie willst du das wissen, Jacob? Du bist kein Gäuel. Vielleicht hättest du deinen Bruder fragen sollen.
Er zog sich die Kapuze tiefer ins Gesicht und zwang das Pferd, langsam zu gehen. Woher hatten sie gewusst, dass sie durch die Schlucht kommen würden?
Nicht jetzt, Jacob.
Er wusste nicht, was mehr schmerzte, die Schulter oder sein Gesicht. Menschenfleisch war schrecklich weich, wenn es auf Jadeknöchel traf. Für ein paar Augenblicke hatte er tatsächlich geglaubt, Will würde ihn totschlagen. Und er war immer noch nicht sicher, wie viel von der Wut, die er in den Schlägen gespürt hatte, nicht die der Gäuel, sondern die seines Bruders gewesen war. Er trieb Wills Pferd durch den schäumenden Bach. Wasser stob ihm auf die fieberheiße Haut. Die Hufschläge hallten durch die Schlucht, und Jacob fragte sich schon, ob Will nicht doch nur das eigene steinerne Fleisch gewittert hatte, als sich links von ihm etwas zwischen den Felsen regte.
»Jetzt!«
Er ließ dem Pferd die Zügel gehen. Es war ein brauner Wallach, nicht so schnell wie die Stute, aber ausdauernd, und Jacob war ein sehr guter Reiter. Natürlich versuchten sie, ihm den Weg abzuschneiden, aber wie er gehofft hatte, scheuten ihre Pferde auf dem Geröll, und der Braune preschte an ihnen vorbei und galoppierte hinaus in das nebelverhangene Tal. Erinnerungen sprangen Jacob an, als hätten sie zwischen den Bergen auf ihn gewartet. Glück und Liebe, Angst und Tod. Die Einhörner hoben die Köpfe. Natürlich waren sie nicht weiß. Warum wurden die Dinge in der Welt, aus der er kam, so gerne weiß gefärbt? Ihr Fell war braun, grauscheckig und fahlgelb wie die Herbstsonne, die über ihnen im Nebel trieb. Sie beobachteten ihn, aber noch schickte sich keines zum Angriff an. Jacob blickte sich zu seinen Verfolgern um. Es waren fünf. Den Offizier erkannte er sofort. Es war derselbe, der die Gäuel bei der Scheune angeführt hatte. Seine jaspisbraune Stirn war zersplissen, als hätte jemand versucht, sie zu spalten, und eins der goldenen Augen war so trüb wie Milch. Sie folgten ihnen also tatsächlich. Jacob beugte sich über den Pferdehals. Dem Wallach sanken die Hufe tief ein in dem feuchten Gras, aber zum Glück wurde er kaum langsamer.
»Reite, Jacob, lock sie fort, bevor dein Bruder sich ihnen womöglich anschließt.«
Die Gäuel kamen näher, aber sie schossen nicht. Natürlich nicht. Wenn sie Will wirklich für den Jadegäuel hielten, wollten sie ihn lebend. Eines der Einhörner wieherte:
»Bleibt, wo ihr seid.«
Ein Blick über die Schulter. Die Gäuel hatten sich getrennt. Sie versuchten, ihn einzukreisen. Die Wunde schmerzte so sehr, dass Jacob alles vor den Augen schwamm, und für einen Moment glaubte er, in der Zeit zurückzufallen, und er sah sich wieder mit durchbohrtem Rücken im Gras liegen. Schneller. Er musste schneller sein. Aber der Wallach atmete schwer, und die Gäuel ritten längst nicht mehr die halbblinden Pferde, die sie unter der Erde züchteten. Einer kam ihm schon bedrohlich nahe. Es war der Offizier. Jacob wandte das Gesicht ab, aber die Kapuze rutschte ihm vom Kopf, als er gerade danach greifen wollte. Die Verblüffung auf dem Jaspisgesicht verwandelte sich in Wut. Dieselbe Wut, die Jacob im Gesicht seines Bruders gesehen hatte. Das Spiel war vorbei. Wo war Will? Jacob warf einen gehetzten Blick zurück. Der Gäuel-Offizier sah in dieselbe Richtung. Sein Bruder galoppierte, den Zwerg vor sich, auf die Einhörner zu. Will ritt Claras Pferd und hatte ihr die Stute überlassen. Neben ihr bewegte sich das Gras, als striche der Wind darüber. Fuchs, fast so schnell wie die Pferde auf ihren Pfoten. Jacob zog die Pistole, aber die linke Hand gehorchte ihm kaum noch, und mit der rechten war er ein wesentlich schlechterer Schütze. Trotzdem schoss er zwei Gäuel aus dem Sattel, als sie auf Will zuhielten. Der Milchäugige legte auf ihn an, das Jaspisgesicht starr vor Hass. Die Wut ließ ihn vergessen, welchen Bruder er jagen sollte. Doch sein Pferd stolperte in dem hohen Gras und die Kugel ging fehl.
»Schneller, Jacob!«
Er konnte sich kaum noch im Sattel halten. Aber Will hatte die Einhörner fast erreicht und Jacob betete, dass der Zwerg ihnen dieses Mal die Wahrheit gesagt hatte.
»Nun reite schon!«
dachte er verzweifelt, als Will plötzlich langsamer wurde. Doch sein Bruder zügelte das Pferd und Jacob wusste, dass es nicht aus Sorge um ihn geschah. Will wandte sich im Sattel um und starrte die Gäuel an, wie er es auf dem verlassenen Hof getan hatte. Auch der Milchäugige hatte sich inzwischen wieder daran erinnert, wen er jagen sollte. Jacob legte auf ihn an, aber sein Schuss streifte ihn nur.
Verdammte rechte Hand!
Und Will wendete das Pferd. Jacob schrie seinen Namen. Einer der Goyle hatte Will fast erreicht. Es war eine Frau, Amethyst in dunklem Jaspis. Sie zog den Säbel, als Clara ihr Pferd schützend vor Will trieb, aber Jacobs Kugel war schneller. Der Milchäugige schrie heiser auf, als die Goyle fiel, und trieb sein Pferd nur noch härter auf Jacobs Bruder zu.
»Bloß ein paar Meter noch!«
Der Zwerg starrte den Goyle entsetzt an, doch Clara griff Will in die Zügel und das Pferd, das sie so oft geritten hatte, gehorchte ihr, als sie es mit sich auf die Einhörner zuzog. Die Herde hatte die Jagd so unbeteiligt beobachtet, wie Menschen einen Schwarm streitender Spatzen. Jacob vergaß zu atmen, als Clara auf sie zuritt, doch diesmal hatte der Zwerg tatsächlich die Wahrheit gesagt. Die Einhörner ließen Clara und seinen Bruder passieren. Erst als die Goyle sich ihnen näherten, griffen sie an. Schrilles Wiehern erfüllte das Tal, schlagende Hufe, bäumende Körper. Jacob hörte Schüsse.
»Vergiss die Goyle, Jacob, folge deinem Bruder!«
Das Herz schlug ihm bis zum Hals, als er auf die aufgebrachte Herde zuritt. Er glaubte zu spüren, wie die Einhörner ihm erneut den Rücken aufrissen und das eigene Blut ihm warm über die Haut rann.
»Nicht diesmal, Jacob. Tu, was der Zwerg gesagt hat. Es ist ganz einfach. Schließt die Augen und haltet sie geschlossen, oder sie spießen euch auf wie Fallobst.«
Ein Horn streifte seinen Schenkel, nüstern schnaubten ihm ins Ohr und die kalte Luft roch nach Pferd und Hirsch zugleich.
»Jacob, lass die Augen zu!«
Das Meer der struppigen Leiber nahm einfach kein Ende. Sein linker Arm war wie tot und er klammerte sich mit dem rechten an den Hals des Pferdes. Doch plötzlich hörte er statt schnaubender Nüstern den Wind in tausend Blättern, das Schlagen von Wasser und Rascheln des Schilf. Jacob öffnete die Augen, und es war wie damals. Alles war verschwunden. Die Goyle, die Einhörner, das neblige Tal. Stattdessen spiegelte sich der Abendhimmel in einem See. Auf dem Wasser trieben die Lilien, die ihn vor 3 Jahren hergebracht hatten. Die Blätter der Weiden, die am Ufer standen, waren so grün, als wären sie gerade erst aus den Zweigen getrieben, und in der Ferne schwamm auf den Wellen die Insel, von der niemand zurückkam.
»Bis auf dich, Jacob.«
Die warme Luft liebkoste seine Haut und der Schmerz in seiner Schulter verebbte wie das Wasser, das an das schilfgesäumte Ufer schlug. Er ließ sich von dem erschöpften Pferd rutschen. Clara und Fuchs liefen auf ihn zu, nur Will stand am Seeufer und starrte zu der Insel hinüber. Er schien unverwundet, aber als er sich zu Jacob umwandte, war sein Blick aus Feuer und die Jade war nur noch gefleckt von ein paar letzten Resten Menschenhaut.
»Da wären wir also. Zufrieden?«
Valiant stand zwischen den Weiden und zupfte sich die Einhornhaare von den Ärmeln. »Wer hat dir die Kette abgenommen?« Jacob versuchte, den Zwerg zu packen, aber Valiant wich ihm behende aus.
»Frauenherzen sind zum Glück so viel mitfühlender als der Stein, der dir in der Brust schlägt«, schnurrte er, während Clara verlegen Jacobs Blick erwiderte. »Und was regst du dich auf? Wir sind quitt, aber die Einhörner haben mir den Hut zertrampelt.«
Der Zwerg fuhr sich anklagend über das unbedeckte Haar.
»Wenigstens den Schaden könntest du mir bezahlen.«
»Quitt? Willst du die Narben auf meinem Rücken sehen?«
Jacob tastet über seine Schulter. Sie fühlte sich so unversehrt an, als hätte er nie gegen den Schneider gekämpft.
»Mach, dass du fortkommst«, sagte er zu dem Zwerg, »bevor ich dich doch noch erschieße.« »Ach ja?«
Valiant warf einen spöttischen Blick auf die Insel, die in der aufziehenden Dämmerung verschwamm.
»Ich bin sicher, dein Name steht eher auf einem Grabstein als meiner.« »Gnädigste«, sagte er und wandte sich zu Clara um. »Ihr solltet mit mir kommen. Das hier kann nur böse enden. Habt ihr je von Schneewittchen gehört, der Menschenfrau, die mit ein paar Zwergenbrüdern gelebt hat, bevor sie sich mit einem Vorfahren der Kaiserin einließ? Sie ist kreuzunglücklich mit ihm geworden und ist ihm schließlich davongelaufen. Mit einem Zwerg?«
»Tatsächlich?« Clara schien nicht wirklich gehört zu haben, was der Zwerg ihr erzählt hatte. Sie trat an das Ufer des blütenbedeckten Sees, als hätte sie alles vergessen. Selbst Will, der nur ein paar Schritte entfernt von ihr stand. Zwischen den Weiden wuchsen Glockenblumen, dunkelblau wie der Abendhimmel, und als Clara eine von ihnen pflückte, gab die Blüte ein leises Klingen von sich. Es wischte ihr all die Angst und Traurigkeit vom Gesicht. Valiant ließ ein entnervtes Stöhnen hören.
»Feenzauber«, murmelte er verächtlich. »Ich denke, ich empfehle mich besser.«
»Warte«, sagte Jacob. »Es lag immer ein Boot am Ufer. Wo ist es?« Aber als er sich umdrehte, war der Zwerg schon zwischen den Bäumen verschwunden, und Will starrte sein Spiegelbild auf den Wellen an. Jacob warf einen Stein in das dunkle Wasser, doch das Abbild seines Bruders war schnell zurück, verzerrt und nur umso bedrohlicher.
»Ich hätte dich in der Schlucht fast erschlagen.«
Wills Stimme klang inzwischen so rau, dass sie kaum noch von der eines Goyle zu unterscheiden war.
»Sieh mich an! Egal, was du hier zu finden hoffst, es ist zu spät für mich. Gib es endlich zu!«
Clara blickte zu ihnen herüber. Der Feenzauber haftete ihr wie Pollenstaub auf der Haut. Nur Will schien ihn nicht zu spüren.
»Wo ist dein Bruder, Jacob? Wo hast du ihn gelassen?«
Das Rauschen der Blätter klang wie die Stimme ihrer Mutter. Will wich vor Jacob zurück, als hätte er Angst, ihn wiederzuschlagen.
»Lass mich zu ihnen gehen.«
Hinter den Bäumen versank die Sonne. Ihr Licht trieb wie schmelzendes Gold auf den Wellen, und die Feenlilien öffneten die Knospen und hießen die Nacht willkommen. Jacob zog Will vom Wasser fort. »Du wartest hier am Ufer auf mich«, sagte er. »Rühr dich nicht von der Stelle. Ich bin bald zurück. Ich verspreche es.« Die Füchsin presste sich gegen seine Beine und blickte mit gesträubtem Fell zu der Insel hinüber.
»Worauf wartest du, Fuchs?« sagte Jacob. »Such das Boot.«